Mr. und Mrs. Croft. An diesem Abend war im Hotel Tanz. Nick Buckley dinierte mit ihren Freunden im Speisesaal und winkte uns fröhlich zu. Sie war an diesem Abend in eine scharlachrote Robe aus fließendem Chiffon gehüllt, deren Schleppe elegant am Boden schleifte. Ihr schlanker Hals, ihre weißen Schultern und ihr kleiner, kecker, dunkler Kopf krönten ihre zauberhafte Erscheinung. Eine faszinierende kleine Teufelin, bemerkte ich.
Das genaue Gegenteil von ihrer Freundin, nicht wahr?
Friederike Reiß war ganz in Weiß. Sie bewegte sich mit einer lasziven und gleichzeitig müden Eleganz, Lichtjahre entfernt von Nicks Lebhaftigkeit.
»Sie ist sehr schön«, sagte Poirot unvermittelt.
»Wer, unsere Nick?«
»Nein, ich meine die andere.«
»Ist sie böse? Ist sie gut?
Ist sie nur unglücklich?« »Man kann es unmöglich sagen. Sie bleibt ein Rätsel. Vielleicht steckt am Ende auch gar nichts dahinter. Aber ich sage Ihnen eines, mein Freund. Sie ist eine Unruhestifterin.«
»Was meinen Sie damit?« fragte ich gespannt. Er schüttelte den Kopf und lächelte.
»Sie werden es früher oder später merken. Denken Sie an meine Worte.«
Daraufhin erhob er sich zu meiner Überraschung. Nick tanzte gerade mit George Challenger. Friederike und Lazarus hatten eben aufgehört zu tanzen und wieder an ihrem Tisch Platz genommen. Dann stand Lazarus auf und ging weg. Mrs. Reiss blieb allein zurück. Poirot ging schnurstracks auf ihren Tisch zu. Ich folgte ihm. Er war stets sehr direkt und ohne Umschweife.
»Sie erlauben?«
Er legte zunächst eine Hand auf die Lehne des Sessels und ließ sich dann elegant hineingleiten.
»Es ist mir sehr wichtig, mit Ihnen ein paar Worte zu wechseln, während Ihre Freundin auf der Tanzfläche ist.«
»Ja?« Ihre Stimme klang kühl und desinteressiert.
»Madame, ich weiß nicht, ob Ihre Freundin Ihnen davon erzählt hat. Wenn nicht, werde ich es nun tun. Sie befand sich heute in Lebensgefahr.«
Die großen Augen weiteten sich vor Schrecken und Überraschung. Ihre schwarzen Pupillen wurden noch größer, als sie ohnehin schon waren.
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Man hat im Garten dieses Hotels auf Miss Buckley geschossen.«
Sie lächelte ganz plötzlich. Ein sanftes, ein mitleidiges, ein ungläubiges Lächeln.
»Hat Nick Ihnen das erzählt?«
»Nein, zufällig war ich Augenzeuge. Ihr ist die Kugel.«
Er hielt sie ihr entgegen und sie wich ein wenig zurück.
»Ja, aber dann...«
»Ist es kein Irrengespinst von Mademoiselle, wie Sie sehen. Dafür bürge ich. Und es kommt noch besser. In den letzten paar Tagen passierten mehrere seltsame Unfälle. Sie haben sicher davon gehört. Oder nein, vielleicht auch nicht. Sie sind erst gestern angekommen, nicht wahr?«
»Ja, gestern.«
»Soviel ich weiß, haben Sie vorher Freunde besucht in Tavistock?«
»Ja.«
»Ich wüsste zu gerne, Madame, wie diese Freunde heißen.«
Sie zog die Augenbrauen hoch. »Sehen Sie irgendeinen Grund, wieso ich Ihnen das sagen sollte?« fragte sie kühl. Poirot tat völlig unschuldig und überrascht.
»Tausendmal Vergebung, Madame, das war höchst unschicklich. Aber da ich selbst auch Freunde in Tavistock habe, bildete ich mir ein, Sie müssten sie auch kennen. Buchanan heißen meine Freunde.«
Mrs. Reiss schüttelte den Kopf.
»Kommt mir nicht bekannt vor. Ich glaube nicht, dass ich sie getroffen habe.« Ihr Ton war nun relativ herzlich. »Reden wir nicht mehr über irgendwelche langweiligen Leute. Reden wir lieber über Nick. Wer hat auf sie geschossen und warum?«
»Wer, weiß ich nicht. Jedenfalls bis jetzt nicht«, sagte Poirot. »Aber ich werde es herausfinden. Oh ja, und ob ich es herausfinden werde. Ich bin nämlich Detektiv. Mein Name ist Hercule Poirot.«
»Ein sehr berühmter Name.«
»Madame sind zu freundlich.«
Sehr bedächtig fragte sie, »Was soll ich tun?« Ich glaube, damit hat sie uns beide verblüfft. Das hatten wir, weiß Gott, nicht erwartet.
»Ich bitte Sie, Madame, auf Ihre Freundin Acht zu geben.«
»Das werde ich tun.«
»Das ist alles.«
Er stand auf, verbeugte sich knapp und wir gingen an unseren eigenen Tisch zurück. Poirot, wandte ich ein, »spielen Sie Ihr Blatt nicht zu offen?«
»Was bleibt mir übrig, mon ami? Dem Spiel fehlt es an Finesse. Ich muss auf Nummer sicher gehen. Ich kann kein Risiko eingehen. Eines hat sich jedoch ganz klar herausgestellt. Und das wäre, Mrs. Rice war nicht in Tavistock. Wo war sie? Ich werde es herausfinden. Unmöglich, einem Hercule Poirot Hinweise vorzuenthalten. Sehen Sie nur, der schöne Lazarus ist wieder da. Sie erzählt ihm von uns. Er sieht herüber. Das ist ein ganz Schlauer. Sehen Sie sich nur seine Kopfform an. Wenn ich nur wüsste.
Was denn, fragte ich, als er Luft holte.
Was ich am Montag wissen werde, erwiderte er vieldeutig.
Ich sah ihn an, sagte aber nichts. Er seufzte.
Die Neugier quält Sie nicht mehr, mein Freund. In früheren Zeiten
bestimmten Vergnügen, entgegnete ich in eisigem Ton, sollte man besser irgendwann den Rücken kehren.
Sie meinen doch nicht etwa, dem Vergnügen zum Beispiel Fragen nicht zu beantworten.
Ah, das ist fast schon boshaft, treffend bemerkt.
Nun gut, murmelte Poirot. Der große Schweiger, der Lieblingsheld der edwardianischen Romanciers.
Seine Augen hatten ihr altes Funkeln wieder. Kurz danach kam Nick an unserem Tisch vorbei. Sie löste sich von ihrem Partner und ließ sich einem bunt gefiederten Vogel gleich bei uns nieder.
»Tanz auf dem Vulkan«, sagte sie leichthin. »Ist das eine neue Erfahrung für Sie, Mademoiselle?«
»Ja, und sie macht viel Spaß.« Mit einem lässigen Winken war sie wieder weg.
»Ich wünschte, sie hätte das nicht gesagt«, sagte ich langsam. »Tanz auf dem Vulkan. Die Vorstellung gefällt mir gar nicht.«
»Ich weiß. Sie kommt der Wahrheit gefährlich nahe.
Mut hat sie ja, die Kleine. Das muss man ihr lassen. Aber leider ist Courage im Moment nicht gefragt.« »Vorsicht, schon eher. Voilà ce qu'il nous faut.«
Der nächste Tag war ein Sonntag. Wir saßen auf der Terrasse vor dem Hotel. Es war ungefähr 23:30, als Poirot plötzlich aufsprang.
»Kommen Sie, mein Freund, wir machen ein kleines Experiment. Ich weiß rein zufällig, dass Monsieur Lazarus und Madame einen Ausflug mit dem Auto machen. Und Mademoiselle ist auch dabei. Das bedeutet freie Bahn für uns.«
»Frei wofür?«
»Das werden Sie schon sehen.«
Wir stiegen die Stufen hinab und überquerten einen kurzen Grünstreifen in Richtung Meer. Einige Badegäste kamen uns entgegen und gingen lachend und plaudernd an uns vorbei. Als sie verschwunden waren, ging Poirot zu der Stelle, wo eine kleine, unauffällige Pforte ziemlich rostig in ihren Angeln hing und auf der in halb verwitterten Buchstaben zu lesen stand »End House, privater Durchgang«. Weit und breit war niemand zu sehen, wir schlüpften unauffällig hindurch. In kürzester Zeit standen wir auf dem Rasen vor dem Haus. Kein Mensch war zu sehen. Poirot schlenderte an den Rand der Klippe und sah hinunter. Dann ging er auf das Haus zu. Die Verandafenster standen offen und wir marschierten direkt ins Wohnzimmer. Poirot vergeudete keine Zeit damit, öffnete die Tür und betrat die Halle. Von da aus stieg er die Treppen hinauf, ich in seinem Kielwasser. Er ging geradewegs in Nicks Schlafzimmer, ließ sich auf dem Bettrand nieder und zwinkerte mir zu.
»Sehen Sie, mein Freund, so leicht ist das. Niemand hat uns kommen sehen und ebenso wenig wird uns jemand gehen sehen. Wir könnten in aller Ruhe jede beliebige Schandtat begehen. So könnten wir beispielsweise den Drahtaufhänger eines Bildes so präparieren, dass es binnen weniger Stunden herunterfallen muss. Und angenommen, es befände sich zufällig jemand vor dem Haus und sehe uns kommen, hätten wir natürlich eine völlig einleuchtende Erklärung parat, vorausgesetzt, man kennt uns als Freunde des Hauses.
Sie meinen also, ein Unbekannter kommt als Täter nicht in Frage?«
»Genau das meine ich, Hastings. Auf alle Fälle steckt hinter all dem kein umherstreunender Verrückter. Wir müssen uns im engeren Familienkreis umsehen.«